Ihr hört die Sendung zum Kaffee. Zu Gast haben wir heute den Marco Nicola Heinzen, ein Künstler, der auf der einen Seite malt, aber auch musikalisch, sagen wir mal, etwas geleistet hat, was sehr interessante Projekte mit dabei war. Und ich freue mich auf die Sendung, bin gespannt auf ein spannendes Gespräch. Zuerst einmal, merci, bist heute hier, schön, bist du vorbeikommen.
Ja, danke schön. Es freut mich natürlich immer wieder, eingeladen zu werden. Ja.
Ich habe es jetzt aber gerade gesagt, auf der einen Seite, man kennt dich also, die, die dich kennen als Künstler, in dem Sinn, also Kunst malen, oder? Du hast schon verschiedene Ausstellungen von der ganzen Welt gemacht, und 2011 die Eigenausstellung danach. Und da sind natürlich sehr spannende Projekte mit dabei gewesen, sehr spannende Reisen damit verbunden. Wollen wir aber zuerst einmal gerade anfangen. Du hast mir vorher beim Vorgespräch gesagt, ich zitiere, meine Lebensläufe ist recht strupp.
Genau.
Wie kann man das, also kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie hat das alles angefangen? Schon sehr früh, hä?
Ja, also ich komme halt aus einer musikalischen oder kreativen Familie. Mein Vater ist Arzt, spielt aber dagegen, in der Freizeit spielt er sehr gerne Musik, zum Beispiel in einem Gigenquartett oder er hat früher auch Theater gespielt. Meine Mutter ist Stadtorganistin in Brieg. Meine Schwester ist Opernsängerin in Düsseldorf am Abschliessen und ich habe irgendwann ja, mit 5, 6. Also ich habe ganz früher meiner Grossmütter schon Performances gemacht im Garten, die 4 Stunden sind gegangen, also mit Pfannendeckeln und so Zeugs. Also irgendwie ist das mir da schon in die Wiege gelegt worden, irgendwie Krach zu machen oder so. Habe noch Giga gelernt mit dem Locher Paul zu Brieg. Hat auch in Orchester mitgespielt und so weiter und habe eigentlich zuerst so den Weg von meinen Eltern ein bisschen den klassischen Weg verfolgen, was nachher schlussendlich meine Schwester gemacht hat. Bin über von Punk über Zeugs nachher auf Gitarre gewechselt.
Was man in der Jugend so macht, gell?
So die Pubertär-Phase. So. Gitarre eignet sich da halt auch sehr gut. Mit einem Griff kannst du das schon ziemlich gut loslegen und verstärken. Bin nachher aber in Jazz eingerutscht mit dem Patrick Jean von der Esma Ziders. Habe in der Jazzband Blue Lamb gespielt, wo man ist von ziemlich viel Apero aus so Ende 90er Jahren, Anfang 2000 noch kennt. Da haben wir Staatsapero und alles gespielt. Ja, und das ist immer mehr geworden mit diesen Gigs sozusagen. Hat er auch unter dem Locher Paul und dem Ruppe Stefan im Kollegium Musik studiert. Haben Deckold Schmidt gewechselt. Und das ist so wie, da ist nachher das irgendwie so zuerst mal ein bisschen zusammengekommen, weil ich auf der anderen Seite mit der Margrit Maurer gemalt und bin immer auch schon Kunst interessiert gewesen. Wir sind mit ihr zusammen ins Kunstmuseum Bern gegangen, Zeichnungen auch abzeichnen oder, und so Zeugs. Habe mich aber für Musik entschieden, habe mich nachher an der Jazzschule Luzern angemeldet, bin auch genommen worden, habe nachher da, ja, die Ausbildung zum Jazzgitarrist und Musikpädagoge gemacht.
Und das finde ich mir interessant. Da ist ja nachher, ist ja das auch dazu gekommen, dass mir ja vorher gesagt hast, du hast, glaube ich, an oder über 600 Stunden dann nachher als Tontechniker geschafft, im Studio.
Ja, also das ist, von der Jazzkantine Luzern, ich habe einen Job gebraucht, neben dem, dass ich, also nur Musiker, das kann man nicht sein. Das ist immer so eine Frage als Künstler. Ja. Da braucht man immer verschiedene Nebenjobs. Damals war die Tontechnik an der Jazzkantine Luzern, wo wir 5 Tage an der Woche bis zu 5 Bands pro Tag gemischt haben. Da ist man angelehrt worden und unter Job sozusagen hast du friss oder stirb, weil die Lehrer haben dir das schon gesagt, wenn ihre Band schlecht getönt haben.
Okay, ja.
Also da hast du sofort direkt Feedback bekommen und hast auch sehr schnell gelehrt. Hast nachher auch gewusst, ja, der Lehrer will es eher so abgemischt, der will den Stil eher so.
Wie sind denn die Jazzmusiker so drauf? Sind das lockere Typen, oder?
Die sind in Sachen Sound sehr penibel. Ja. Meistens.
Okay.
Also es sind Klangästheten sozusagen.
Ja. Was sind da eben für Aufnahmen? So entspannt und locker tönt. Sagst du auch, da ist harte Arbeit dahinter. Mhm. Da müssen wir genau schauen. Und die sagen es dir direkt?
Ja, also da bekommt man direkt Feedback zurück. Okay. Also zum Teil auch, wenn Workshop-Bands gespielt haben, ist der Lehrer daneben gehockt und hat gesagt, schau, das Saxophon muss anders klingen und so. Okay. Mit der Zeit kennt man aber die Musiker auch und weiss, der will sein Saxophon, dass das so tönt, der andere will das so tönt. Und habe auch live gemischt nachher und Tontechnikprojekt gemacht, wo irgendwie 16 verschiedene Boxen mit verschiedenen Sounds in uns kommen. So.
Du hast aber mir vorgesehen, es sind euch zum Teil recht bekannte Namen dabei gewesen, die du da mit denen zusammen geschafft hast. He?
Ja, klar. Zum Beispiel der Christi Dora kennt man international eigentlich als Schweizer Jazz-Gitarrist sehr gut. Der ist, also in der Szene, müssen wir immer sagen. So. Hier aus dem Wallis kennt man sicher auch den Hans-Peter Pamater, der Manuel Mengis. Ich hoffe, jetzt niemand zu vergessen oder irgendwie so CW zu treten.
Genau, ja.
Ich weiss nicht, auf der Internetseite gibt es irgendeine so eine Liste mit meinen ganzen Tontechnik-Jobs. Und, ja.
Auf jeden Fall, bis jetzt, was ich bis jetzt gehört, oder ich bin euch sicher, da hätten sicher mir euch zuhören, zustimmen, was wir bis jetzt gehört haben, das klingt noch einmal typischer Lebenslauf von einem Musiker. Aber eben, du hast es vorher schon leicht angedenkt, es hat euch so ein bisschen Interesse für die Kunst, für das Maler immer schon ein bisschen geblubbert. Und wie das dann nachher überhand genug hat, das gehört wir nachher im nächsten Teil. Sendung zum Kaffee zu Gast ist heute der Marco Nicola Heinzen. Jetzt haben wir vorher gehört, aber grosse, man kann sagen, Karriere eigentlich in der Musik, interessante Projekte mitschaffen und bei interessanten Projekten dabei gewesen. Aber eben, es war da immer noch das andere gewesen, nämlich zu malen, die Kunst, das bildnerische Gestalten sozusagen. Aber was mich jetzt wundernimmt, wo oder wenn genau ist der Wechsel passiert, dass jetzt mal aber das Gestalten quasi in den Vordergrund gekommen ist.
Ja, das ist schon recht früh passiert, weil während der Primarschule war es immer so, gewesen, ich habe erst ins Malatelier dürfen, wenn ich zuerst meine halbe Stunde Giga gegeben habe. So. Das war immer schon ein Clinch gewesen. Ich war da schon zu tontechnischen Experimenten bereit, indem ich meine 5 Minuten Giga eben aufgenommen habe von einem Tonband, das nachher immer geloopt habe und abgespielt habe. Und dann hat meine Grossmütter gemeint, ich sei eine halbe Stunde am Üben und ich habe das Buch gelesen. Ich habe mir das schon immer zu helfen gewissen, sozusagen. Und es ist halt auch ein schwieriger Weg eben zwischen dem Malatelier damals und mit der Margrit Maurer, weil wir wirklich sehr, kindgerecht an zeitgenössische Kunst und moderne Kunst sind drangeführt worden, ohne Restriktionen. Ich kann mich eigentlich nur an ein Ereignis wirklich gut erinnern, als ich ein Kamel gemalt habe, wo der Kopf angefangen hat auf einem A2-Blatt und am Schluss ist ganz Wand 2 Meter mal 3 Meter ins Kamel geworden. Das ist immer noch so mit den Bildern, die werden immer grösser. Und nachher ist das eigentlich erst eben so mit der, nach der oder während der Jazzschule habe ich mich immer so hinterfragt, wie spielen wir jetzt Konzert und warum? Habe mich mit Hardware-Hacking beschäftigt, das heisst, man baut Musikinstrumente auseinander und macht andere Klänge daraus. Bin nachher eben ins Forum Wallis eingeladen worden und das ist eigentlich so eine Art, so die Initialzündung, Kunst zu machen. Habe mich spontan an die Kunstschule angemeldet, weil ich einen guten Kollegen da schon kennt habe. Bin dann eigentlich eher Zufall in den Master zugelassen worden, so als Quereinsteiger, Master of Fine Arts in Zürich. Und habe da nachher eigentlich komischerweise innerhalb von 2 Monaten nur mehr Malereikollegen gehabt. Und nachher habe ich mich sozusagen an mein Hobby so ein bisschen erinnert. Haben wir 6 Monate Zeit gegeben, wo ich sozusagen so ein bisschen im Geheimen zuerst ausprobiert habe, ist das überhaupt möglich, da noch zu wechseln. Ich habe dann mit meinem Professor das besprochen, Professor Mühlebach. Und dadurch habe ich mich dann entschieden, doch, ich wage das nochmal einen Umstieg zu machen. Obwohl, dass ich zur gleichen Zeit Frankreich-Tournee gespielt habe, Jugoslawien-Tournee gespielt habe mit der Gitarre. Also es ist dann immer so ein bisschen ein Spagat gewesen. Ich habe mich vor ca. 2 Jahren entschieden, dass ich jetzt wirklich mich zuerst auf die Kunst konzentrieren muss, was aber die Musik wirklich nicht auslässt. Ich mache immer noch Klangprojekte oder mit Audio arbeite ich sehr viel, auch jetzt an meiner Ausstellung jetzt Fisch. Habe ich so als E-Leitung eine Performance gemacht, wo ich mit Laptop und verschiedenen YouTube-Musiksachen zusammen arbeite.
Darf ich da kurz eingreifen? Ja. Wenn du sagst, aber so mit denen experimentieren so und auseinandernehmen, zusammensetzen, ausprobieren, das Thema für mich fast musikalisch ein bisschen geprägt von Yellow, kann das sein?
Das ist, Yellow von der Schweizer Variante sicher.
Ja,
aber
klar,
auch,
genau.
Kommt mir jetzt sehen, Frank Zappa ist sicher auch so etwas, was mich interessiert. Das kennt wahrscheinlich mehr Leute, die wirklich so Klangexperimente gemacht haben. Das ist wahrscheinlich so, ja, das, so könnte man das ein bisschen beschreiben.
Mhm. Bist du, also was mich jetzt noch wundern nimmt, müssen, ist gerade ein bisschen konzentrieren, weil, und zwar wollte ich gerade ein bisschen auf die Bilder kommen, also auf die Kunst. Und jetzt, da hast du jetzt ein bisschen den Weg beschrieben. Du hast ja auch, eben, das habe ich in der Einleitung gesagt, kann schon auf einer ganz, also in vielen Ländern, verschiedenen Ländern, kann noch mit ausstellen, also Bilder dazu beitragen. Vorher haben wir gerade geredet, Georgien, Amerika, aber euch. Und da gibt es zum Teil ja, ja zum Beispiel eine recht strübe Geschichte. Wir haben vorher über den Zoll geredet, dass es recht kompliziert ist, mit diesen Bildern in den Ländern mal runterzureisen. Was sind denn zum Beispiel so die Unterschiede, wenn man zu Georgien oder zu Amerika bei einer Ausstellung mit dabei ist? Als Extreme.
Was will ich sagen als Extrem? In Georgien merkt man natürlich immer noch, dass es post-sowjetisches Land ist mit der Bürokratie. Mhm. Auf einer Seite aber auch, wie nachher sozusagen die persönlichen Beziehungen, die Bürokratie können aushebeln. Da zum Beispiel beim ersten Mal, wenn ich in Georgien bin gelandet, das war morgen um 3 gewesen, bin ich 4 Stunden am Zoll festgehalten worden. Da hat von 17 Fräuleins eine können Englisch reden und das immer gebrochen. Schlussendlich ist dort die Kuratorin ins Zollgebäude dann die Abfertigung eingestürmt, eigentlich auch widerrechtlich sozusagen, hat die alle zusammengestürzt und dann gesagt, ich habe hier auf dem Handy die Nummer vom Kulturminister, entweder ihr spuren die jetzt und geben die Bilder frei oder er sagt ihnen schon, dass die Bilder freigeben werden müssen. Das ist so eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn man in Amerika sieht, meine Bilder, die im Februar das letzte Mal sind ausgestellt wurden, haben die letzten 1,5 Monate Genf auf dem Zoll verbrungen.
Okay.
Und da kann man da 100 Bestätigungen schicken. Also was man vielleicht vorher muss sagen, ein Künstler darf mit seinem Werk durch die Welt reisen, ohne dass er Zoll muss zahlen. Das ist so in internationalen Abkommen geregelt.
Wenn es für eine Ausstellung ist,
wenn es für eine Ausstellung
ohne
ist.
Ohne Verkaufsabsicht.
Genau. Wenn ich will verkaufen, ist es natürlich klar, dass ich auch Mehrwertsteuer und alles so wie mit einem anderen Produkt muss bezahlen.
Und das hast du ja vorher gesagt, das tue ich mir aber noch interessant, dass das eine Seitengeschichte. Es ist ja der Unterschied, wenn du zum Beispiel sagst, du hast Verkaufsabsicht, das Werk hat einen Wert von 100'000 Franken, nachher musst du von dem 20% vorher abgeben.
Genau, ja, dann müssen wir sozusagen zur Sicherheit im fremden Land zum Vorherein Mehrwertsteuer zahlen von diesen Werk. Wenn man es nicht verkauft, bekommt man die nachher zurück, aber das ist auch halt auch von Land zu Land unterschiedlich. Genau, also nicht immer so einfach.
Wir haben ja vorher darüber geredet, du hast gesagt, es ist ja rein finanziell gar nicht möglich, dass man überall vor Ort ist, wo man ausstellt, oder?
Nein, das ist... Im einfachsten ist natürlich immer, wenn man Zeugs verschicken kann, dann kostet das zwischen 70 und Franken und 600 Franken. Das ist schon noch machbar. Aber ein Flug mit Transport, noch Übergewicht mit Bildern und Zeugs, ist mir dann bald auf 1'000, 1'500, 2'000 Franken. Und als Künstler versuche ich mir auf einer Seite mit möglichst wenig Geld auszukommen. Das heisst, man hat möglichst gute Jobs, wo man kurz schafft, möglichst viel verdient und daneben einfach viel Zeit, Freizeit für sich hat, für die Kunst zu betreiben. Ja. Was selber auch kein billiges Hobby ist. Also ich habe das letzte Jahr um die gut 6'000 Franken nur ein Material ausgegeben, an Farben, an Leinwand. Es ist ja halt auch eine Qualitätsfrage, was man bevorzugt.
Wir reden nachher gleich weiter im nächsten Teil von der Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist heute der Marco Nicola Heinzen. Da sind wir zurück zum Kaffee mit dem Marco Nicola Heinzen, der heute zu Gast ist. Weil ich gerade vorher darüber geredet habe, du hast in verschiedenen Ausstellungen auf der ganzen Welt Bilder beigetragen. Weil ich gerade die Beispiele gehört, Georgien, Amerika, für gerade zwei auszunehmen. Und wir haben ja auch gerade besprochen, es liegt finanziell einfach nicht drin, dass man als Künstler immer bei der Ausstellung vor Ort sein kann. Das kann ich mir aber noch vorstellen, das dient recht, das stelle ich mir vor, das ist hart, weil ich meine, das Brot, natürlich, abgesehen vom Geld vom Künstler, ist natürlich auch das Feedback auf deine Bilder. Und das fehlt dir ja eigentlich, oder nicht?
Ja, es ist aber, ich meine, mit Social Media bekommst du immer Feedback. Vielleicht mal auch auf die Ausstellung zu viel sprechen zu kommen, da ist das genau gleich. Ich meine, du hast auf einer Seite hast du sozusagen regional und die Leute, die wirklich in die Ausstellung kommen. Im Vergleich zu den, sagen wir, 50er, 60er Jahren, wo an einer berühmten Ausstellung 200 Leute zu Bär im Kunstmuseum waren. Das sind aber alle Welt, die da waren. Heutzutage hast du vielleicht 50 Leute, 70 Leute an einer Vernissage, machst Dokumentationsfoto, aber die Fotos gehen über soziale Medien und so weiter nach, wieder in mein Netz sozusagen drin, wo halt, dank Facebook und solchen Medien halt extrem sich internationalisieren.
Wie hast du das jetzt gemerkt? Du gehst gerade das Stichwort selber, aber Social Media, Twitter, Facebook, alles, was es heute gibt. Du hast ja vorher gesagt, du bist ja selber hinter deinen eigenen Manager. He? Das heisst, das betreust du ja selber. Was merkst du jetzt über die ganzen Jahre, wo das immer mehr aufgekommen ist, tut das bei dir euch, sagen wir mal, proportionell mehr Zeit immer auffressen?
Ja, also, es ist vielleicht schwierig zu sagen. Ich arbeite ja als Künstler mit den sozialen Medien. Mhm. Das heisst, für mich ist das sozusagen die Prüfung auf Facebook zu sein, auf, ich gehe ja anders mit dem um. Das bringt aber sozusagen für die allgemeine Gesellschaft natürlich auch wieder sozusagen Erfahrungen, wo man ja durch Diskussionen und den Diskurs kann weitergehen. Zum Beispiel, mir ist sehr bewusst, wenn wir jetzt über Datenschutz und so in der letzten Zeit immer wieder Sachen gehört haben, das ist mir schon seit Jahren bewusst gewesen, sozusagen, und da gehe ich auch damit um. Das heisst, ich spiele mit dem, was poste ich auf Facebook, wie wird das von anderen wahrgenommen. Okay. Das ist sozusagen wie ein alter Ego, das man da bedient.
Ja.
Das kennt man ja vielfach von Musikern oder Leuten, die auf eine Bühne treten, dass die sozusagen, das ist ein Teil von ihnen, aber das ist nicht ihre ganze Persönlichkeit. Und mit dem, ich meine, ich finde da Fotos von anderen Leuten, ich arbeite mit diesen Fotos nachher, male die euch und bringe das sozusagen nachher mit Dokumentationsfoto über die Ausstellung wieder zurück in das System rein. Also das ist so wie ein Feedback-Loop.
Das klingt jetzt, wenn du mir das so erklärst, klingt das nachvollziehbar und gut, aber hast du schon mal Probleme in Sachen eben, Copyright, also sagen wir mal, Quellenschutz verkommen in dem Sinn?
Nein.
Weil du so etwas gebraucht hast, wo...
Nein, man muss sich natürlich sehr gut rechtlich auskennen.
Okay.
Und ich verlasse mich da meistens auf das amerikanische Recht, wie wir euch mit der Bank gesehen haben, der am längeren Hebel hockt, sagt, wo es durchgeht. Im amerikanischen Recht ist das ganz klar so durch verschiedene Gerichtsfälle so bestätigt, dass wenn ich von jemand anders einen Ausschnitt aus einem Bild nehme, den kopiere und Malerei ist sozusagen ein künstlerischer Akt, dann ist das rechtlich frei. Mhm. Wenn ich aber eine Grafik daraus mache und die nach 1000 Mal verbreite, wie zum Beispiel der Künstler, der von Barack Obama das berühmte Farbposter da macht. Der ist nachher verklagt worden. Es gibt auch andere Fälle vom, glaub's, Richard Prince, wenn ich mich nicht irre, wo ein Kunstband genommen hat von der Künstlerkollegin und danach wirklich 50, 100 Seiten daraus kopiert hat und sehr wenig daran geändert hat. Also da ist die Frage, was ist der künstlerische Beitrag? Wie viel ist sozusagen, ja, ist das Kunst?
Ja.
Mit dem spiele ich natürlich auch mit meinen Arbeiten. Wenn ich Bilder aus dem Internet kopiere, was andere Leute gemacht haben und natürlich nicht im Sinne von, ich mache jetzt Kunst, stellt sich die Frage, was ist mit dem Copyright vom Internet? Das ist eine grosse Frage, die unsere Generation noch sicher 20, 30 Jahre wird beschäftigen. Beschäftigt mich auch als Musiker und als Maler, also von zwei genau verschiedenen Seiten.
Und was sagst du da, was kannst du am besten sagen? Sind das, weil mich tut immer, wenn man über das Thema redet, gerade mit Leuten selber davon, die mit involviert sind, betroffen sind, ist das ist schon alles ein riesen Gewäsch und Geschmier, oder? Da kommt doch kein Mensch mehr nach, was da abläuft, eigentlich.
Ja, ich meine, auf einer Seite hast du sozusagen das Gewaltmonopol von der Menge von Geld und Anwalt, von grossen Produktionsfirmen und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel von Künstlern, Anwaltskanzleien, die wirklich überall im Internet nachforschen, ob irgendeine falsch publizierte Sache da ist, klagen die alle eh. Ich für mich persönlich mit meinen Bildern habe mir das so überlegt, dass wenn jetzt so ein Fall käme und jemand, sagen wir, ich habe ein Foto gebraucht von einem von China, wo jemand zwei Hände fotografiert hat. Hat das gemalt. Wenn der jetzt zu mir kommt und sagt, hey, das ist meins, dann würde ich natürlich wahrscheinlich schon zur Sicherheit einen Anwalt einschalten, aber das nachher versuchen, gütlich zu regeln und sagen, okay, du hast einen substanziellen Beitrag an dem Bild geleistet. Wenn ich das verkaufen kann, ist mir das auch gleich Teil sozusagen als Kunstprojekt abzugeben. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch ganz klar sagen, dass ich rechtlich nicht dazu verpflichtet bin.
Ja,
und sozusagen Malerie ist halt kein Foto.
Klar, ja, richtig. Ja, Marco und Nicola Einzen, wir haben noch gerade einen Teil von der Sendung zum Kaffee vor uns, gerade nachher hier. Zuerst gibt es noch die neue Musik von Clean Bandits. Da sind wir im letzten Teil von der Sendung zum Kaffee zu Gast, der Marco Nicola Einzen. Jetzt will ich ja noch wissen, was mich noch wundern, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, ich glaube, als bestes Beispiel nimmt man da so den letzten Donnerstag, Freitag, Samstag zum Beispiel. Meistens, das ist ein Vorteil, den ich mir gönnen kann. Ich bin einfach genetisch ganz sicher in der Früh aufstehen. Also, 10 Uhr morgens aufstehen ist für mich perfekt, sozusagen. Mhm. Die Antwort kommt dann noch, warum es das 10 ist. Dann stehe ich auf, trinke meistens einen Kaffee und dann gehe ich zuerst mal 2 Stunden malen. Mhm. 2,5 Stunden.
Irgendetwas oder schon an einem
Abschnitt? Nein, das ist meistens, weil ich relativ lang an verschiedenen Bildern male und verschiedene Schichten darauf male, geht das ca. 6 Monate, bis ein Bild fertig ist. Immer wieder, dann muss das trocknen und so weiter. Das heisst, ich habe genügend Probleme, weil in meinem Atelier rumliegen. In dem Fall habe ich jetzt genau gewusst, ich muss für meine Ausstellung am Samstag für die Eröffnung noch das eine Bild fertig machen. Der Transport ist spätestens nächsten Morgen um 7 Uhr. Es ist auch ca. so lange gegangen, bis das Bild fertig gemalt ist. Das heisst, ich höre während dem Malen sehr gerne Musik, brauche YouTube sehr viel, höre Dokumentationen. Und da war jetzt zum Beispiel das Problem, der Gudro hinten am Bild hat schlecht ausgesehen. Das heisst, ich musste nochmal 3 Mal eine Schicht malen mit ca. so, ich würde schätzen, so um die 40.000 Punkte. Und dann hockst du halt einfach da und machst einen Punkt nach dem anderen, bis die halt am richtigen Ort sind. Es gibt Sachen, die repetitiv ist. Das ist dann fast wie ein meditatives Arbeiten, wo man einfach so in eine Routine drin kommt. Es gibt aber auch Sachen, die nachher sehr viel Konzentration brauchen. Zum Beispiel, man hat das ganze Bild fast fertig gemalt. Im Schluss kommt noch die Schnitzhaare vom Hund, wo man mit einem Pindelstrich über alles drüber malen muss. Und das muss einfach sitzen, eine falsche Bewegung.
Genau,
und man kann nochmal neu anfangen. Wenn das morgen um 5 ist, ist das nicht immer einfach, wenn man praktisch schon durchgeschafft hat. Bilder transportieren müssen wir selber. Wir müssen immer in Kontakt stehen mit dem Galerist, mit Veranstalter und so weiter. Zu gleicher Zeit habe ich zum Beispiel an dem Tag müssen regeln, dass meine Bilder vom Genfer Zoll von der anderen Ausstellung zurückkommen. Dann müssen wir da wieder Dokumente schicken. Wir müssen aber auch Pressetexte verfassen, Bilder dokumentieren, Kollegen schreiben für in den sozialen Medien, dass wir da irgendwie zu neuen Chancen können ausstellen. Also das ist eine sehr komplexe Sache. Das ist eigentlich auch das, was mich interessiert. Weil auf einer Seite kann ich sehr viel Verantwortung, aber kann man jeden Tag selber gestalten. Es gibt Phasen, wo das sehr viel Freiheit erlaubt. Das heisst, da kann ich mir sagen, am Dienstag kann ich jetzt gerne klettern. Da kann ich klettern. Es gibt aber auch Phasen, wo wirklich 14 Tage, 3 Wochen, einfach jeden Tag unsere 6 Stunden schlafen, alles durchgeplant ist, wo man einfach nur mehr bügelt. Und das schläft euch, das merkt man.
Also, man merkt jetzt euch, man merkt eben uns aus der Beschreibung euch, es ist euch, wie jedes Leben anderer mit Vor- und Nachteilen, wie man es euch kehrt. Marco, Nicola Heinz, ich sage, merci vielmals von der Psychite hier. Leider sind wir schon am Ende von unserer Sendezeit. Und
danke,
merci
für
den Hängert.
Ja.
Und jetzt wechseln wir rüber auf das Grüßtelefon und das darf immer der Kaffeegast eröffnen mit mir. Den ersten Grüß.
Ja, ich wollte als erstes sicher mal meine Eltern grüßen und denen auch danken für ihre tolle Unterstützung, vor allem mental, aber auch mit gewissen Sachen wie das Auto zur Verfügung stellen und so weiter. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich danke, wollte meine Schwester zu Düsseldorf grüßen und all meine Kollegen und ehemaligen Kommilitonen im Wallis und in Zürich. Dankeschön.